Der Herr segne uns die Predigt. Darf ich um die erste Projektion bitten? Wunderbar, Dankeschön. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer zu Hause, erkennen Sie und erkennt ihr dieses Bild? Ja, das ist ein antiker Tempel, so von der Art, wie er einst auch auf der Akropolis in Athen stand und heute in beschädigter Form noch steht. Damals war Athen das Zentrum der griechischen Welt. Und oben auf der Akropolis, da stand der Haupttempel der Stadtgöttin, eben Athene, nach der die Stadt benannt war. Und stellen wir uns mal diesen Tempel nicht so vor, sondern in seiner antiken Pracht. Rundum mit Säulen geschmückt, die Giebel vollständig und nicht eingefallen, alles farbig bemalt, darüber das symmetrische Dach und die Proportionen so gestaltet, dass er auch aus der Ferne ganz ebenmäßig wirkte. Und rundum, hangabwärts, standen weitere Tempel und Altäre weiterer Götter und sogar ein Altar für den unbekannten Gott fanden wir damals im alten Athen. Das war das religiöse Zentrum der griechischen Welt. Athen war damals auch der Mittelpunkt der Geisteswelt jener Zeit. Die Philosophen in der Tradition eines Sokrates oder Aristoteles, die lebten und lehrten in Athen. Naturwissenschaftler vom Rang eines Archimedes oder eines Pythagoras, die Schülerinnen und Schüler werden sich erinnern, das gab's mal im Matheunterricht, die spürten den Naturgesetzen nach. Und Bildhauer wie Phidias, die setzten Maßstäbe für die figürliche Kunst und waren Vorbild bis heute. Rom, das Römische Reich, war zwar das politische Zentrum geworden, aber Athen war das geistige Zentrum geblieben. Und genau dorthin wagte sich aus Sicht der Athener ein Fremder, nämlich ein Mann aus der fernen Provinz Judäa namens Paulus. Und der erzählte ihnen was ganz Neues. Dieser Paulus unterschied sich von seiner Herkunft von ihnen. Er war gebildet. Er sprach außer Hebräisch auch Latein und Griechisch und erkannte die jüdische Kultur, Geschichte und Religion. Aber er war kein Philosoph, sondern Missionar. Und was er den Menschen in Athen zunächst in der jüdischen Synagoge, dann auf dem Hauptplatz der Agora und später vor Gericht im Areopag erzählte, das war alles ganz anders als das, was die Menschen dort bisher gehört hatten, sowohl von ihren Priestern als auch von ihren Philosophen. Lassen wir mal die Apostelgeschichte zu Wort kommen. Da heißt es, als aber Paulus in Athen auf sie wartete, da ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt auch zu denen, die sich dort einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, die stritten mit ihm. Und einige sprachen, was will dieser Schwätzer denn sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen, denn er verkündigt das Evangelium von einem Jesus Christus, und von einer Auferstehung. Sie nahmen ihn mit, sie führten ihn auf den Areopag und sprachen dort vor einer Art Tribunal zu ihm. Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da lehrst? Denn du bringst Neues vor unsere Ohren und nun wollen wir es auch gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus stand also mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen, habe mir eure Heiligtümer angesehen und fand sogar einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was darinnen ist, was ihr unwissend verehrt. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was drin ist, der Herr des Himmels und der Erde, der wohnt nicht in den Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschen dienen wie einer, der darauf etwas braucht, denn er hat doch selbst jedermann Leben und Atem gegeben. Und er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit gemacht, damit sie auf dem Erdboden wohnen. Er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch Griechen gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst oder durch menschliche Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch den einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen ein andermal da weiterhören. Und so ging dann Paulus wieder weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und sie wurden gläubig. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Der Herr segne sie an uns. Diese Apostelgeschichte ist fast wie ein Trailer zu einem Kinofilm. Sie schildert uns anschaulich, was in Athen geschah. Da kommt Paulus, ein Jude, und er geht zunächst in die dortige jüdische Gemeinde. Er predigt in deren Synagoge von Jesus Christus. Es heißt im Predigttext, er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge. Dort fand er Menschen seiner Herkunft, seiner Muttersprache, seines Glaubens. Vermutlich wurde er von ihnen freundlich aufgenommen. Gastfreundschaft war ein hoher Wert. Und vermutlich bekam er Speise und Obdach in der jüdischen Gemeinde. Und mit den Juden in Athen, da verband ihn der Glaube an den einen und einzigen Gott. Anders eben als die Vielgötterei der Griechen und Römer. Und so konnte er zuerst ihnen erzählen von dem einen einzigen Gott und dessen einem und einzigen Sohn Jesus Christus, von der Geburt, Tod und Auferstehung Christi und vom großen Erlösungswerk für alle Menschen. Unter den Juden konnte der Paulus zwar auf Verständnis hoffen, wenn es um den einen Gott ging, umso mehr aber auf Unverständnis stoßen, wenn er sagte, dass der Bund des Alten Testaments überwunden wäre durch den neuen Bund und die Erlösung der Menschheit vom Gesetz durch die göttliche Gnade vollbracht sei. Das war aus jüdischer Sicht Gotteslästerung. Und für so eine vermeintliche Gotteslästerung hatten die hohen Priester in Jerusalem erst Jesus ans Kreuz schlagen lassen. So etwas als Jude unter Juden zu predigen, war nicht ungefährlich. Wir wissen, später mündete das Ganze in den Streit zwischen den sogenannten bekehrten Juden, den Judenchristen, und den bekehrten Nichtjuden, den sogenannten Heidenchristen, wenn es um die Frage ging, ob die Regeln des Alten Testaments, vor allem die Verhaltens- und Speiseregeln des Mose, noch gelten sollten oder nicht. Soweit der Blick auf die jüdische Gemeinde. Aber Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht mehr täte und wollte. Und statt sich auf die jüdische Synagoge zu konzentrieren, ging er auf den Marktplatz hinaus. Er suchte gezielt die Öffentlichkeit und predigte allen Passanten. Wir würden heute in Augsburg sagen, da steht einer am Rathausplatz oder am Stadtmarkt und predigt den Leuten. Und da heißt es in der Apostelgeschichte, er redete täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Und einige Philosophen, Epikureer, Stoiker, die stritten auch mit ihm. Und einige sprachen, was will denn der Schwätzer da sagen? Andere, der verkündigt uns fremde Götter. Da hören wir eine Reaktion des Publikums, wie sie vielleicht auch in Augsburg so wäre. Da kommen und gehen die Menschen täglich vorbei, wollen was einkaufen, sind auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Rückweg nach Hause und da steht einer und predigt. Manche hasten vorbei, weil sie gar keine Zeit haben. Andere bleiben stehen, hören mit einem halben Ohr zu. Wieder andere bleiben da und nehmen ganz intensiv auf, was er da sagt. Damals in Athen, da waren das Händler und Handwerker, Hausfrauen und Reisende, Gebildete und auch Gelehrte. Und gerade bei der letzten Gruppe, da regte sich Zweifel und Widerspruch. Denn Gelehrte im Allgemeinen und gebildete Griechen im Besonderen, die diskutierten schon damals besonders gern. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die damalige Religion und Philosophie, um besser zu verstehen, wo hier der Sprengstoff argumentativ war. Die antike Götterwelt der Griechen und auch der Römer, das war viel Götterei. Die Menschen damals glaubten nicht an einen einzigen Gott, sondern an einen Hauptgott und weitere Nebengötter. Bei den Griechen hieß der Hauptgott Zeus und er thronte am höchsten Punkt des Landes, dem Berg Olymp, der war ihm geweiht. Und den sehen wir auch hier im Bild. Und daneben hatten die Griechen und Römer für jeden ihrer Götter eigene Attribute und Elemente. Poseidon war im Meer zu Hause, Apoll war der Gott der Weisheit und der Wissenschaft, Athene war die Göttin Athens und so weiter. Also es gab ganze Heerscharen von Göttern und halbgöttlichen Wesen. Und diese Götter waren untereinander verwandt und verschwägert und verliebt und verhasst. Sie hatten Launen, Liebschaften, es gab ständig irgendwelche Geschichten mit ihnen. Die Leute damals brauchten kein Facebook, kein YouTube und kein Privatfernsehen. Die haben sich ihre Göttergeschichten ausgedacht. Und da ging es dann drunter und drüber, wie in den beliebten Fernsehserien der 80er Jahre bei Dallas und Denver Clan. Da ging es an Liebe und Hiebe und hin und her. Und so spiegelte das Göttliche nur das Irdische wider. Die Menschen projizierten ihre eigene Lebensweise, ihre persönlichen Probleme auf ihre Götter und gingen davon aus, denen soll es doch auch nicht besser gehen als uns. Die sind auch nicht besser. Also kurz, die menschlichen Unzulänglichkeiten spiegelten sich in der Götterwelt wider. Liebe und Hiebe, Großmut und Hochmut, die lagen dicht beieinander. Aber das Ganze hatte auch eine deutliche Schattenseite. Denn wenn Menschen starben, so glaubte man, seien sie dazu verdammt, in einer trostlosen Zwischenwelt unter der Erde zu leben, auf ewig als Schatten ihrer selbst. Und weil die Menschen von der Zukunft nach dem Tod nichts erwarteten, richtete sich ihr Blick auf die Gegenwart des Lebens und das war schon kurz genug. Sie hofften nichts im Jenseits, dafür lebten sie im Diesseits. Und weil die Menschen damals Angst hatten, einen Gott zu vergessen, der sie dann vielleicht in seinem Zorn wieder schlagen könnte, da haben sie sicherheitshalber einen Altar geweiht für einen unbekannten Gott. Könnte ja einer sein, von dem sie noch nichts wissen. Damit konnte kein anderer Gott beleidigt sein. Jeder musste sich angesprochen fühlen. Die klugen Menschen damals aber, die dachten über die Altäre und die Tempel und auch über den Olymp hinaus. Denn sie fragten dann, was ist denn das Wesen der Welt? Was sind die unumstößlichen Wahrheiten? Und gibt es übergreifende moralische Regeln für ein gutes Leben? Denn die Götter konnten ja nicht als Vorbild dienen. So schlecht, wie die manchmal mit sich und auch mit den Menschen umgingen, das war ja alles andere als moralisch. Und auf der Suche nach dem moralischen Kompass begründeten die ersten Philosophen damals die abendländische Philosophie. Sie dachten nach über Gott und die Welt und Athen wurde das geistige Zentrum. Aber genau diese Menschen fühlten sich durch den Paulus intellektuell herausgefordert. Die Juden und die gläubigen Griechen eher religiös, die anderen eher intellektuell. Denn Paulus' Glaube an den einzigen Gott, der widersprach einmal ihrer Vielgötterei, Aber auch Paulus' Glaube an die Auferstehung der Toten widersprach ja ihrem Glauben von der Verdammnis im Totenreich unter der Erde. Beides Widerspruch. Bloß Paulus' Glaube an die moralische Verantwortung des Menschen fürs Leben entsprach der philosophischen Suche nach dem moralischen Kompass. Und damit berührte der Paulus in Wirklichkeit eine besondere Seite in der Seele der Menschen, die ihm zuhörten. Er packte sie dort, wo sie verwundbar waren, und fragte, was wäre denn, wenn das alles nicht gilt? An was haltet ihr euch dann in eurem Leben? Und auf diese Weise legte sich Paulus mit allen an. Mit den Gläubigen, mit den Ungläubigen und mit den Intellektuellen. Also er war rundum dabei. Er ließ damals in Athen kein Fettnäpfchen aus. Aber er war klug. Paulus ging auf Konfrontationskurs mit den Vielgöttereien und der Philosophie jener Zeit, aber er packte die Menschen an ihrer nachdenklichen Seite, indem er sie auf ihren Altar hinwies, den vom unbekannten Gott. Da packte er sie quasi durch die Hintertüre durch und sagte, was wäre, wenn ihr euch mit allem anderen geirrt habt? Das ist euer Rettungsanker und durch diese Türe erzähle ich euch von dem Gott, den ich erlebt habe. Er erzählte von diesem allmächtigen Gott, der die Menschen gar nicht braucht, der keine Opfer braucht, weder in den Tempeln und Altären noch sonst, der von den Menschen nur eines will, ein moralisches Leben. Es ist jener Gott, der sie geschaffen hat, der alles weiß, auch über die menschlichen Schwächen. Ein gerechter Gott, der die Menschen für ihre Fehler im jüngsten Gericht bestraft, aber zugleich gnädig ist, weil er sie durch den Gnadentod seines Sohnes erlöst hat. Davon erzählte Paulus den Menschen. Blicken wir mal auf das, was diese Menschen mitbrachten in dem Moment, wo Paulus sie packte. Da gab es sicher eine erste Gruppe eher oberflächlicher Menschen. Die waren jeden Tag nur auf Sensationen aus, auf Neuigkeiten und Skandale. Da heißt es im Predigtext so richtig schön anschaulich, alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Facebook und Instagram und YouTube und wie sie alle heißen. Damals gab es die noch nicht, aber es gab den Marktplatz. Und das war der Ort der neuesten Neuigkeiten und wilder Gerüchte. Der Erste hört was, der Zweite versteht's falsch, der Dritte erzählt's weiter, der Vierte bauscht es zum Skandal auf. Das ist nicht anders als heute. Die Menschen sind dieselben, die technischen Mittel sind bloß andere. Und wie heißt es da? Aus einem schnellen, kurzen Vorurteil wird ein Shitstorm. Aus dem Shitstorm statt eines wohlüberlegten Urteils eine ganze Welle von bösen Vorwürfen. Und damals hieß es etwas anders. Einige von ihnen sprachen, was will denn der Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er uns fremde Götter verkündigen. Jawohl. Der erste ist das Shitstorm nach dem Motto, haben wir doch schon längst gehört, brauchen wir nimmer hören. Jede Woche kommt mit dem Schiff einer aus dem Orient, erzählt uns was Neues. Brauchen wir nimmer. Kalter Kaffee. Die zweite Idee ist, haben wir auch schon gehört, interessiert uns nimmer. Aber es gab da noch diese Gruppe der Intellektuellen. Die waren aus einem anderen Holz geschnitzt. Die kannten die großen Denker des Abendlands, die kannten ihren Sokrates und ihren Aristoteles, auch ihren Platon. Und die fragten gründlich nach. Die sagten, Paulus, hier und jetzt, sag uns, was du meinst. Und sie brachten ihn sogar vor das örtliche Gericht, den Areopag, wo er sich verteidigen musste, weil ihm die Gotteslästerung vorgeworfen wurde. Er hatte sich ja mit allen anderen angelegt, mit den Juden, mit den Griechen, mit allen, die da an irgendetwas glaubten. Und dort zog der Paulus quasi sein Ass aus dem Ärmel und verwies auf diesen Altar mit dem unbekannten Gott. Und dann focht er auf Augenhöhe mit der damaligen Philosophie. Und das muss man sich vorstellen. Einer, der aus der jüdischen Tradition kommt, legt sich mit der griechischen Philosophie an. Und da heißt es in unserem Predigtext von den Epikureern. Wer von uns Latein in der Schule hatte, kam an den Epikureern nicht vorbei. Irgendwann musste man mal was übersetzen von denen. Was waren denn das für Leute? Das waren Philosophen und Menschen, die dem anhingen. Und die hatten einen Lebensentwurf, der sich ganz und gar auf die hiesige Welt bezog. Sie hofften nichts mehr von den Göttern. Sie erwarteten gar nichts vom Jenseits. Weder was über ihnen stand, noch was vor ihnen lag. Davon erhofften sie nichts. Es ging um hier und jetzt. Carpe diem, sagten später ihre Anhänger in Rom, nutze die Zeit deines Lebens. Sie ist kurz genug. Das kommt uns ziemlich bekannt vor. Heute nennen wir diese Leute Hedonisten. Das sind diejenigen, die erstmal sich selbst in den Mittelpunkt stellen, die ihre Interessen und Wünsche als vermeintliches Recht gegen alle anderen durchsetzen wollen. Darunter sind verantwortungsvolle, aber auch verantwortungslose Menschen. Und ich höre manche jetzt gerade wieder laut rufen und irgendwelche Chats machen. Ich trage keine Maske. Ich bin ja gesund. Was mit den anderen ist, ist mir doch egal. Dass die Mund- und Nasenmaske dem Schutz der anderen dient und nicht demjenigen, der sie trägt in erster Linie, das ist ihnen dann egal. Selbstverwirklichung um jeden Preis, nur mein Diesseits zählt. Wir sehen, die Menschen damals und die Menschen heute waren gar nicht so verschieden. Aber gegenüber denjenigen, die sich selbst in den Mittelpunkt stellten, gab es auch die anderen, von denen die Apostelgeschichte erzählt, das waren die Stoiker. Das waren Anhänger einer sehr ernsten Verantwortungsphilosophie. Sie fragten nämlich danach, wie kann denn ein Mensch in den Widrigkeiten dieses Lebens moralisch einwandfrei leben? Wie kann ich richtig handeln, obwohl ich mich immer wieder täuschen und auch irren kann? Wie kann ich Gutes tun? Auch die wollten einen diesseitigen Lebensentwurf verwirklichen. Aber nicht um ihrer selbst willen, sondern unter einem moralischen Kompass. Und den suchten sie und fanden ihn nicht ohne weiteres. Und auch das kommt uns bekannt vor. Denn gegenüber den Hedonisten, die sich in den Mittelpunkt stellen, haben wir auch viele Humanisten und Menschen, die sagen, Humanität, Menschenliebe, das ist das, was zählt. Das sind Menschen, die tun Gutes, auch wenn sie dadurch nicht nur Gutes bewirken. Sie geben einem Bettler am Straßenrand Geld. Ich zähle auch manchmal dazu, wenn ich Geld gebe, auch wenn ich fürchte, ich finanziere nur seine Alkoholsucht. Aber er tut mir leid. Oder das sind Menschen, die kaufen Elektroautos zum Schutz des Klimas, auch wenn für die Akkus seltene Rohstoffe gebraucht werden, die aus fernen Ländern kommen und Raubbau an der Natur betrieben wird. Das gute Wollen ist das eine, das Gute auch bewirken, aber das andere. Und genau an diesem Widerspruch, da kämpften die Stoiker. Denn die sagten, ich kann ja das eine tun, aber was bewirke ich damit? Die Frage der Gesinnungsethik und der Verantwortungsethik. Es ist doch zum Verzweifeln, meinten die. Und genau all diesen Menschen, denen, die sich nicht für ihn interessierten, denen, die bei den alten Ideen blieben, den Hedonisten, den Humanisten, den Stoikern, den Epikureern, denen steht Paulus mitten auf dem Areopag Rede und Antwort. Und er richtet den Blick weg von den Altären der Akropolis, weg von den Steinen des Olymp, hin zum unendlich weiten Himmel. Und da heißt es, Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr alle Götter in allen Stücken sehr verehrt. Dann kommt die Stelle, wo er umhergeht, ihnen erzählt vom unbekannten Gott. Und jetzt kommt die entscheidende Passage, wo er sagt, und ich predige euch von einem Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde. Und er wohnt eben nicht in den Tempeln und er wohnt nicht auf eurem Olymp, sondern das ist ein ganz anderer Gott. Und der ist nicht ferne von uns, denn in ihm leben und weben und sind wir. Und dieser hat über eure Unwissenheit hinweggesehen. Jetzt aber sagt er, tut Buße an allen Enden der Welt. Eines Tages wird er euch richten durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat jedermann den Glauben angeboten, indem er diesen von den Toten auferweckt hat. Damit ist Paulus' Botschaft klar und deutlich. Er sagt den Menschen, ihr werdet euer Heil nicht in den Tempeln finden. Ihr werdet euer Heil nicht auf dem Olymp finden. Und ihr werdet es nicht in dieser vergänglichen Welt hier finden und erst recht nicht in euch selbst. Ihr seid sterbliche Menschen, ihr seid nicht der Mittelpunkt der Welt. Die Selbstsucht der Hedonisten, die führt in die Irre. Denn in euch Menschen könnt ihr nicht mehr finden, als Gott in euch hineingelegt hat, nämlich euch selbst. Keine höheren Wesen, keine tieferen Seinsschichten. Wie viel ihr philosophiert oder meditiert, ihr seid nur Geschöpf, nicht Schöpfer. Und der Weltverzweiflung der anderen, denen hält er entgegen, auch du bist nicht der Maßstab. Egal, was du denkst, was du fühlst, was du machst, du kannst dich täuschen, du wirst dich täuschen und du wirst Fehler machen. Und du bist irgendwann im Unrecht und du wirst Schuld auf dich laden, egal was du tust. Du bist und bleibst ein Teil dieser Welt und die ist nun mal schuldig und fehlerhaft. Du stehst in der Welt, du stehst nicht über ihr. Aber ich zeige dir den Weg, den Ausweg. Paulus verkündet den unbekannten Gott, der die Welt gemacht hat und der dazu keine Menschen braucht. Das ist der allmächtige Gott, wie wir vorhin in unserem Glaubensbekenntnis gesprochen haben, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Paulus verkündet aber weiter den väterlichen Gott, den die Menschen suchen sollen, ob sie ihn fühlen und spüren können im Gebet, in Gedanken, Liedern, Worten und Werken. Das ist der Gott, der uns durchdringt und deswegen nahe ist. Das ist der Vater des Glaubensbekenntnisses, der Vater, der in Jesus Christus Menschengestalt angenommen hat, der sichtbar wurde, einer unter uns. Und zum Trost für die Verantwortungsethiker predigt Paulus den gerechten Gott. Er sagt, es gibt Gerechtigkeit in der Welt. Unrecht bleibt Unrecht und Böses wird bestraft. Aber am letzten Tag dieser Welt, am Tag des jüngsten Gerichts, da wird es Gnade geben. Unser Gott ist nicht nur der gerechte Gott, er ist der gnädige Gott. Und er hat Gnade vor Recht geschaffen durch den Mann, den er dazu hat Mensch werden lassen, den er hat sterben und auferstehen lassen. Es gibt Gnade vor Recht und es gibt Hoffnung jenseits des Todes. Der Tod ist nicht das Ende, sondern ein Neuanfang. Es geht nicht um ewige Trübsal in der Welt der Toten, in irgendeiner Schattenwelt, sondern es geht um die Auferstehung der Toten. Einmal und endgültig. Paulus Zuhörer reagieren so ähnlich wie die Menschen heute. Die einen hören, nehmen es nicht ernst und spotten. Die anderen hören, aber haben keine Zeit, haben was Besseres zu tun. Sagen, wir wollen dich ein andermal hören, aber dazu kommst du nicht mehr. Beide hatten ihre Chance. Die Dritten hörten, dachten nach, schlossen sich Paulus an und wurden gläubig. Sie haben ihre Chance genutzt. Und damit ist Paulus' Botschaft ganz klar. Sucht euer Heil nicht in dieser Welt. Mehr als diese Welt werdet ihr da gar nicht finden. Sucht euer Heil in dem, der die Welt überwunden hat. Denn da lebte und starb einer nicht für sich, sondern für andere. Für uns alle und für unsere Fehler und Sünden. Eine größere Liebe, eine größere Hoffnung kann es nicht geben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.